Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 3 Fokus.
Willkommen im Fokus hier auf DRS 3. Mein Name ist Dominik Tiller, Vater und Sohn. Das ist ein Spannungsverhältnis, das immer wieder für Diskussionen und auch für Enttäuschungen sorgt. Ein Gebiet, wo schon viele Bücher darüber geschrieben worden sind. Eine ganz besondere Vater-Sohn-Beziehung hat mein heutiger Gast zu einem Film verarbeitet. Der Kaleo Labelle, geboren als Sohn von einem Hippie-Paar auf Hawaii, lebt heute als Filmemacher in Luzern. Für seinen neuesten Film «Beyond This Place» hat er seinen eigenen Vater in den USA besucht, wo laut eigenen Angaben seit 40 Jahren stoned, seit 40 Jahren im Drogenrausch lebt und stolz darauf ist. Entstanden ist ein berührender, ein aufwühlender Film über eine zerbrochene Familie und, ganz wichtig, über die Rücksichtslosigkeit, die im Freiheitsdrang der Hippies steckt. Kaleo Labelle, es gibt Leute, die gehen sich exotische Künstler nehmen. Sie haben sich den Namen auch selber gegeben, aber relativ unfreiwillig. Wieso?
Ja, meine Name ist Ganja.
Ganja? Also,
Ganja damals, das heisst Marijuana, so bin ich getauft worden. Das ist der Name von... Mein Vater hat mir den Namen gegeben. Und meine Mutter mit Fifi hat gefunden, okay, jetzt müssen wir einen neuen Namen aussuchen.
Weil das mit diesem Namen irgendwie nicht möglich war?
Genau, Reisen, ja, zum Beispiel. Ja, ja, genau. Mein Vater und meine Mutter sind schon getrennt, als ich 3 war. Und meine Mutter hat schon Gedanken gemacht, umzuziehen, irgendwo anders zu leben. Und sie hat gefunden, es würde nicht mehr so passend sein, wenn sie irgendwie im Flughafen nach Ganja schreit. Und dann hat sie mich gefragt, was hätte ich gern für einen Namen? Und mit 5 habe ich Kaleo gesagt.
Und heisst sie Kaleo. Ganja, also, das war die Lieblingssache von ihrem Vater gewesen, darum hat er sie so getauft. Haben sie sich dann auch gefragt, ob es die Lieblingssache geblieben ist, nachdem sie auf die Welt gekommen sind? Also, oder ob er Drogen mehr liebt als sein Sohn?
Gut, die Frage stellt mir, ja. Wenn wir, mein Vater war abwesend, habe ich ihn nicht gekannt. Und es war mir dann sehr wichtig, mal die Frage zu stellen, warum? Warum war er abwesend gewesen? Und wie fest sind Drogen verbunden mit seiner Abwesenheit? Und das ist natürlich eine ganz komplexe Frage. Das ist nicht einfach.
Und das ist die Ausgangslage auch von Ihrem Film «Beyond This Place». Ich möchte jetzt für all die Leute, die den Film nicht gesehen haben, und das sind die meisten, möchte ich die Lebensgeschichte von Ihnen und auch von Ihrem Vater versuchen nachzuerzählen. Ihre Mutter lebt heute in den USA. Es gibt auch noch einen Halbbruder von Ihnen, der in Hawaii als obdachloser Bettler umeinander streicht. Aber ich möchte zuerst zurückgehen in die Hippie-Zeit. Wir haben vorhin gesagt, Sie sind geboren auf Maui, also in einer Hippie-Kommune. Was für Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?
Kommune ist ein bisschen stark gesagt, eigentlich, weil es nicht organisiert war. Es waren viele Aussteiger von den USA, die nach Maui gegangen sind, haben geflüchtet, wollten weg. In den 60er Jahren von der Vietnamkrieg-Situation und haben sich eine neue Lebensform ausgesucht, die sehr stark mit Freiheitsidealismus verbunden war und auch mit dem Wunsch nach ihrer eigenen Zeit und dann auch ihr Leben selber gestalten können. Und so, ich denke, als Kind ist für mich nicht so viel Kommune-Erlebnis gewesen. Ich denke, es ist ein Kindheitserlebnis gewesen, wo mit sehr schönen Erinnerungen verbunden war, so Details aus dem Leben.
Also für Sie ist das eine glückliche Kindheit gewesen, das, was Sie sich erinnern mögen?
Auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist dann, ich meine, Maui ist auch so beschrieben als Paradies, aber es ist auch wirklich so, vor allem für ein Kind, das Meer, Strand, exotische Pflanzen, wo für ein Kind nicht unbedingt exotisch sind, aber im Nachhinein merke ich doch schon.
Mhm. Also ein Haufen haben Sie natürlich vergessen, respektive mögen Sie sich nicht daran erinnern, weil Sie zu jung gewesen sind, haben aber allerdings jetzt auch im Zusammenhang mit dem Film recherchiert, sind auf die Suche gegangen, was ist denn nicht alles gewesen? Sie wissen zum Beispiel heute, dass Ihr Vater Haufen seiner Zeit in einer Höhle verbracht hat, LSD konsumiert hat, meditiert hat, Liebe gemacht hat mit verschiedenen Frauen. Ihre Mutter, die hat den Lebensstil irgendwann nicht mehr ausgehalten und ist zurück in die USA mit Ihnen. Was ist denn passiert?
Wenn ich mit meiner Mutter dann nach Detroit gegangen bin, wir sind nach Detroit gegangen, das war der Geburtsort von meiner Mutter. Ihre Eltern haben noch dort gewohnt und haben dann die Idee gehabt, dass sie beruflich sich eine neue Tätigkeit suchen, wieder in die Schule gehen, studieren und dann aus dem irgendeine Sicherheit bringen in unseren Alltag.
Also sie hat die Unsicherheit auch nicht mehr ausgehalten, wo sie mit ihren Kind oder mit ihnen drinnen gelebt hat in Maui.
Ja, genau. Sie hat eigentlich wollen, dass ich ihren Sohn eine Ausbildung könnte machen. Irgendwann mit 8 sind wir gegangen und das ist ihr dann sehr wichtig gewesen. Und bin ich natürlich auch heute sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte. Aber als Kind ist das dann sehr schwer gebraucht gewesen. Das ist vom Hawaii nach Detroit gehen, vom Pacific Insel in die Kälte und Industriestadt von Detroit, ist das dann sehr schwieriger Wechsel gewesen als Kind.
Im Film konfrontiert sie ihren Vater mit all diesen Fragen, die ihnen seit ihrer Kindheit auf der Zunge liegen und diesen Fragen, die sie mal nie können stellen können. Zum Beispiel eben, wieso er nie rum war als Vater. Für das sind sie auf eine zweiwöchige Velotour gegangen mit ihm zusammen. Wie ist ihnen die Idee gekommen, zu dieser Begegnung?
Also ich habe schon länger Gedanken gemacht zu diesem Film. So, der Film ist mit mir, die Begegnung, der Wunsch für die Begegnung ist mit mir schon lange. Eigentlich seit immer. Und die Ausschaffung in einem Film ist dann mir sehr wichtig, eine Form zu finden. Einerseits für den Film und zweitens, dass wir ein Gespräch haben miteinander, wo wir beide auf die gleiche Ebene kommen können. Und das hat geheissen für in dem Fall mit meinem Vater habe ich können wählen, entweder gehe ich mit ihm und nehme ich LSD 2 Wochen lang und führen wir ein Gespräch zusammen.
Und das haben sie aber nicht wollen.
Das habe ich nicht wollen. Er wahrscheinlich schon. Und ich habe gefunden, er tut auch Velofahren. Ich finde es eine ganz schöne Tätigkeit, Velofahren. Und dann habe ich mich entschieden, wenn ich würde mit ihm eine Velotour machen, könnten wir dann auch auf die gleiche Gesprächsebene kommen, dass wir beide einander in die Augen schauen und miteinander reden. Weil ich weiß, dass er eine höhere Leistung macht beim Velofahren. Das sind irgendwie 100, 120, 150 Kilometer im Tag. Er macht das etwa 3-4 Mal pro Woche. Und dann habe ich gewusst, wenn ich das auch mache mit ihm, würde ich dann seinen Respekt gewinnen. Und ich habe gewusst, dass wir die schwierigen Themen angehen können, habe ich seinen Respekt gebraucht. Und dann auch, dass er offen mit mir sein wird. Und das hat so geklappt.
Sie haben gesagt, er macht das 2 bis 3 Mal in der Woche, die 150 Kilometer. Allerdings, was noch speziell ist, er nimmt dazu auch Drogen. Also er dopt sich sozusagen mit LSD, mit Psilocybinen, Pilz, mit Marihuana und macht dann seine langen Velofahrten.
Genau.
Spezielle Art von Sport.
Es hat angefangen mit Yoga in den 60er Jahren. Hat er Yoga entdeckt. Dazu hat er LSD genommen. Oder vielleicht hat er LSD genommen und dazu Yoga gemacht. Ich weiß nicht, was zuerst gekommen ist. Und jetzt hat sich so entwickelt, dass er beim Radfahren LSD nimmt, um die Energie aufbrauchen von dem LSD oder ihm Energie geben. Und er braucht das wirklich als Doping.
Ich schlage vor, wir hören einen kurzen Ausschnitt aus dem Film aus Beyond This Place. Und zwar der Moment, wo sie ihn fragt, ob er sich je Gedanken gemacht hat, wie fest sie ihn eigentlich vermisst haben.
Have you ever thought about how your absence was for me?
You pick your parents, so don't bug me about problems with me. You see? You understand that? That you travel in the spirit form, well, you're attracted to a woman, pursue it, you're born, you chose those people. This is your decision, not theirs. How can they choose you? They don't know you. You know, I think about it. Enjoy it.
Enjoy it. Beyond This Place, ein Ausschnitt aus dem neuen Film von Kaleo Labelle. Ihr Vater sagt da gerade, die Kinder wählen sich ihre Eltern selber aus und nicht umgekehrt. Er spielt also den Ball quasi an sie zurück. Er kann nichts dafür, wenn sie ein Problem damit haben, dass er nicht existent ist als Vater. Sie sagen ja bewusst nichts in diesem Film. Sie lassen so Aussagen auch lassen wirken, lassen für sich sprechen. Aber jetzt hier im Gespräch können Sie auch sagen, was ist Ihnen denn durch den Kopf gegangen, zum Beispiel, wenn Ihnen Ihr Vater so etwas erzählt?
Ja, einerseits musste ich fast lachen und dann fast auch brillen, weil es ist eigentlich schmerzhaft und traurig, dass seine Abwesenheit mir wieder Schuld macht. Und das ist aber, kommt immer wieder vor bei ihm, jetzt bei diesem Gespräch, dass er eigentlich mich verantwortlich machen für seine Abwesenheit. Und das Beispiel da ist, finde ich, eigentlich, muss ich fast lachen, weil es ist so komisch, obwohl es hat eine Philosophie dahinter. Er hat es nicht erfunden.
Also Kind wählt sich ihre Eltern selber aus, ist seine Philosophie, ist glaube auch so eine Hippie-Philosophie, irgendwoher kommt sie, habe sie auch schon mal gehört. Ich kann vielleicht noch sagen, wie es mir gegangen ist, als ich den Film geschaut habe. Also mich persönlich hat einerseits die Haltung von ihnen immer wieder quasi beeindruckt, auch dass sie die Geduld bewahrt haben. Also das fehlende Unrechtsbewusstsein von ihrem Vater haben mich allerdings auch immer wieder aufgewühlt. In welchen Moment haben denn Sie während der Aufnahme Geduld verloren oder auch die Contenance verloren und sind irgendwann auch einmal ausgeflippt?
Das ist nie passiert. Und vielleicht hat das ein bisschen damit zu tun, dass die arbeiten miteinander. Ich habe versucht, irgendwie ihn tiefer zu verstehen, seine Gründe, wieso. Und seine Antworten für mich, auch wenn ganz komisch gsi sind oder ablehnend, wenn er mich abgelehnt hat, ganz deutlich abgelehnt hat, habe ich wollte weiterführen. Und es gibt einen Moment in dem Film und auch auf der Reise, wo er eigentlich sagt, ein bisschen hilflos, eigentlich, ich liebe dich. Und das Wort «Ich liebe dich», weil es noch für mich zu wenig Inhalt hatte, habe ich ihm das noch nicht können, abnehmen. Und ich glaube, das war für ihn ganz schwierig in dem Moment. Und für mich auch, weil es ist mir dann bewusst war, obwohl wir einander gern haben, also, eigentlich haben wir das noch nicht erreicht, dass wir eine Beziehung anfangen können.
Also es reicht nicht, wenn er ihnen sagt «Ich liebe dich», es hat auch noch ein bisschen mehr dazugehört.
Genau, ja.
Jetzt Eltern, die sich nicht um ihre Kinder kümmern, das gibt es überall auf der Welt. Speziell in Ihrem Fall, bei Ihrem Vater, Ihrer Geschichte, ist, dass eben er sich wirklich keiner Fehler bewusst ist, also dass er partout nicht will sehen, dass da ein Haufen falsch gelaufen ist. Sie zeichnet in diesem Film auch überhaupt nicht ein idealisierendes Bild von dieser Zeit. Es gibt sehr krasse Momente drin. Es kommt zum Beispiel eine ehemalige Freundin zu Wort, die auch in dieser Kommune auf Maui aufgewachsen ist, die zum Beispiel mal aus Versehen LSD verwutscht hat. Also eigentlich muss man auch sagen, das war zum Teil kriminell gewesen, was da abgegangen ist in dieser Zeit auf Maui mit ihrem Vater und dieser ganzen Bewegung.
Es war eine ganz spezielle Zeit gewesen. Muss ich sagen, es war ein Moment, wenn junge Leute ihre Zukunft und ihr Lebensziel in die Hand genommen haben und haben versucht, anders zu leben. Und es hat kein Muster gegeben, es hat keine Regeln gegeben, wo wir bis jetzt kennt haben. Und ich bin kein Historiker, ich komme nicht aus der historischen Perspektive, ich komme aus einer sehr persönlichen Perspektive. Auch der Film wird dann auch durch eine sehr persönliche Perspektive erzählt. Aber sie haben nicht gewusst, wie. Und sie haben dann Kind gehabt und haben Kind mit verschiedenen Leuten gehabt. Und es war sehr durchgemischt. Es hat keine Form gegeben. Es waren viele Drogen rum, was auch neu war. Die Hippies hat noch nicht gegeben. Man hat noch nicht gewusst, was für eine Wirkung LSD hat auf eine Gesellschaft oder auf Familienstrukturen, auf die Kinder, weil das zu früh genommen haben. Wir haben nicht gewusst.
Haben Sie auch als Kind schon Drogen bekommen?
Nein, habe ich nicht.
Weil Ihre Mutter da etwas dagegen hatte?
Genau.
Ihr Vater hat es Ihnen geben wollen?
Ich wenn ich Ja sage, ist eine Behauptung. Aber er war sehr frei. Damals war es ganz normal, dass Kind um die Drogen herum sind. Und das heisst, wenn sie rauchen, dann sind Kinder auch so in meinem Fall auch. Es war auch sehr offen, sehr frei. Und es ist nicht so gedacht, dass es irgendetwas schadet oder irgendetwas schlecht ist für die Kinder.
Einer der aufwühlendsten Momente in diesem Film ist der, wo sie zu Hawaii ihren Halbbrüder, der Starbuck heisst der, sie treffen den. Er ist auch ein Sohn von ihrem Vater mit einer anderen Frau. Und der irrt wirklich zu Hawaii auf der Strasse umeinander als Obdachlos, ist offensichtlich verwirrt. Und man erfährt dann, dass ihr Vater ihm LSD gegeben hat als Kind oder als Teenager. Ist denn das auch einfach eine Laune vom Schicksal für ihren Vater, dass ihre Brüder wirklich grossen Schaden trägt an dem?
Also mein Vater ist nicht der Meinung, dass er den Schaden hat vom LSD. Er ist der Meinung, dass er, meine Halbbrüder, einen Schaden hat, eventuell von einem Fieber oder irgendetwas, einen anderen Grund. Und es ist schwierig, mit ihm über das Thema zu reden. Es ist auch schwierig, mit meinen Halbbrüdern darüber zu reden, weil er ist nicht fähig dazu. Denn
aber Sie haben es versucht?
Ich habe versucht, ja. Meine Halbbrüder ist der Meinung, dass er hätte Glück gehabt, das überhaupt mit meinem Vater zu machen. Er sieht es anders. Dass für ihn eigentlich LSD zu nehmen mit seinem Vater als Jugendliche oder als Teenager oder was wie immer, ist eigentlich Zugang zu seinem Vater, auch zu einer Welt, wo uns fehlt heutzutage.
Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Drogen heute? Wenn im engsten Familienkreis Drogen so eine zentrale Rolle eingenommen haben oder einnehmen?
Ja, es ist ein schwieriges Verhältnis, weil einerseits sehe ich nicht alles negativ wie mein Vater, muss ich sagen. Er ist jetzt 70, er ist ziemlich fit, er ist da im Kopf, intelligent und aktiv. Er nimmt seit 40 Jahren täglich Drogen und das hat ihm dadurch nicht geschadet. Also wo sind die Schaden?
Bei ihm selber,
ja. Das ist ein eine schwierige Frage. Sind überhaupt Schaden? Kann man auch fragen. Ich habe sicher darunter gelitten, dass er abwesend war. Und ich denke schon, dass ein Teil von dem Grund sind seine Drogen gewesen, indem dass er so fixiert war auf sein eigenes Leben, dass er nicht gemerkt hat, dass 17 Jahre vorbeigegangen sind, seit er seinen Sohn gesehen hat. Er war anders fokussiert. Ob das ein Teil von seiner Persönlichkeit ist oder die Drogen sind, das ist schwierig zu sagen. Ich weiß für mich selber, was ich wollte mit Drogen machen. Ich nehme keine Drogen. Nicht, weil ich die böse finde und wollte verbieten, aber weil sie mir überhaupt nicht passt.
Und was da jetzt auch mitspielt oder mitschwingt oder wo ich mindestens das Gefühl habe, rauszuhören, ist, Sie sind Sohn von einem Vater und als Sohn ist man immer auch irgendwo im Herzen stolz auf einen eigenen Vater.
Auf jeden Fall.
Gibt es die Momente bei Ihnen auch, wo Sie wirklich stolz auf Ihren Vater sind, weil er sich mit Hut und Haar all diesen gesellschaftlichen Konventionen entzogen hat? Also weil er ganz ein anderes Leben gelebt hat oder führt als die meisten?
Natürlich. aber als Kind hatte ich das Bild von meinem Vater, ein Held. Mein Vater war mein Held. Und das ist dann alles, was ihn zum Outsider gemacht hat, habe ich toll gefunden. Und das sind Drogen, das sind seine Freiheiten, das sind seine Naturverbundenheit und seine Abenteuer. Mit dem habe ich mich verbunden gefühlt als Kind, als seinem Sohn.
Mhm. Also quasi aus Distanz, mit Briefen und Telefonaten.
Ja, ohne, nein, er hat nie telefoniert, nur durch Briefe. Und vielleicht hat das auch dann verstärkt, weil er hat mir über Jahre, 2-3 Mal im Jahr einen Brief geschickt, wo Monologe gewesen sind aus seinem Alltag, was immer sehr abenteuerlich war und immer sehr stark mit Drogen verbunden und Natur verbunden war. Und aus dem habe ich und die Fotos eine Heldfigur aufgebaut. Und es ist immer noch mit 37 schwierig, das Heldbild zu zerbrechen.
Wann ist denn das gekommen? Also wann hat sich das idealisierte Bild, das man als Kind sowieso hat von seinem Vater, wann hat sich das angefangen zu verändern? Also wann sind Sie kritisch geworden mit ihm?
Wenn ich Vater geworden bin.
Muss ich selber
ganz
Vater
deutlich,
geworden sein?
Ja, ganz deutlich. Vorher hatte ich die Enttäuschung gehabt und dann, so, ich bin mit 27 Vater geworden und jetzt hat es ein neues Problem gegeben. Ich habe gemerkt, was es wirklich braucht für ein Kind, was es bedeutet, Vater zu sein, wie viel Zeit und was das Kind eigentlich braucht. Und das hat geheißen für mich, wenn ein Teil abwesend ist, dann muss der andere alles machen. In meinem Fall war es meine Mutter als Kind. Und dann die Leistung von meiner Mutter habe ich dann geschätzt. Und habe ich auch gewusst, wie er gefehlt hat.
über ihre eigene Vaterrolle oder eben auch quasi das Vater-Sohn-Bild, das sie heute selber ihren Kindern weitervermitteln. Da reden wir als nächstes hier im Fokus auf der RS3. Die Musik, die spielt auch eine wichtige Rolle in diesem Film. Der Soundtrack hat einen alten Freund von ihnen gemacht, und zwar ist das der Sufjan Stevens. Den kenne ich Soundshörer hier auf der RS3 ganz sicher. Er ist unterdessen ganz ein bekannter, aufstrebender Indie-Singer-Songwriter. Man könnte auch sagen, ein kleiner Star. Was ist das für eine Freundschaft?
Mit dem Sufjan, er war einer meiner ersten Freunde. Und der Sufjan und ich, wir haben meine letzten Filme zusammen gemacht, Crooked River. Und jetzt habe ich gewusst, mit ihm zusammenzuarbeiten bei diesem Film würde ganz gut passen, weil er auch aus so einer komplexen Kindheit kommt.
Sufjan Stevens im Fokus auf der RS3 auf Wunsch von Kaleo Labelle in The Devil's Territory. Thank you. Fokus auf der RS3, das ist Musik von Sufjan Stevens aus dem Film Beyond Displays, ein Film von Kaleo Labelle, den er gemacht hat über seinen eigenen Vater, der seit 40 Jahren ein Leben lebt, das aus Drogen und Velofahren besteht. Der Kaleo Labelle ist mein Gast heute Abend hier im Fokus auf der RS3 und er hat seinen Vater mit der Kamera und mit ganzen Haufen Fragen besucht. Entstanden ist ein Film über einen Vater-Sohn-Konflikt, aber auch offensichtlich wird, wie jetzt das Freiheitskonzept der Hippies gescheitert ist. Kaleo Labelle, wenn im Kino der Abspann läuft, wenn der Film fertig ist, dann ist der Film zwar fertig, aber ihr Leben und auch die Beziehung zu ihrem Vater, die geht weiter. Wie hat sie sich entwickelt, seit der Film fertig ist?
Mein Vater war anwesend für die Premiere im NIO.
Also ist in die Schweiz gekommen?
Ist in die Schweiz gekommen, ist eingeladen geworden. Und das war ein ganz besonderer Moment, weil ich habe ihm seit ein Jahr nicht mehr gesehen, seit der Dreh, seit wir den Film gedreht haben. Jetzt war der Film geschnitten, er war nicht involviert überhaupt in den Schnitt. Und ich wollte ihm den Film mit Zuschauern präsentieren. Und haben wir beide ganz aufgeregt, sind wir nebeneinander gehockt und die ganzen 90 Minuten den Film geschaut. Und am Schluss, bei der Abspann, hat er mich angeschaut und gesagt, danke, dass ich mich selber bin im Film und dass ich so überkomme. Eigentlich war er einverstanden mit seiner Figur im Film. Das war für mich ein grosses Kompliment. Es hat für mich viel bedeutet.
Obwohl er nicht wahnsinnig gut wegkommt am Schluss, also in der Endabrechnung. Also es gibt auch Momente, wo man muss sagen, wo er ganz sicher auch mit dem Gesetz würde in Konflikt kommen. Eben jetzt beispielsweise im Zusammenhang mit ihrem Halbbruder, wo LSD bekommen hat von ihm. Bei mir sind während dem Film auch immer wieder Fragen auftaucht, die einem Film in dem Sinne nicht beantwortet, aber weil wir sie jetzt hier in der Sendung haben, kann man die Frage auch stellen, von was lebt denn Ihr Vater eigentlich oder von was hat er all die Jahre gelebt?
Er hat seit 1979 oder 1980 ist seine Mutter gestorben, hat er dann ein Haus geerbt in Portland, kommt auch im Film vor, und er vermietet das Haus an Studenten und an andere Einzelzimmer und lebt dann von dem Geld. Er hat dann ein Haus gebaut für sich, so ein ganzes kleines Häuschen im Hinterhof. Und dort wohnt er und vermietet das Haus. Und
also das wäre jetzt heute, aber er hat ja davor schon noch ein Leben gehabt, also bevor sie geboren sind oder wo sie ganz klein waren. Da war ihr Vater eine Art Guru gewesen, also auch eine Art Anführer von dieser Hippie-Gemeinschaft auf Hawaii. Von was haben wir dort gelebt? Von Luft und Liebe und von Drogen. Und Drogen haben wir auch nicht mehr organisieren.
Hawaii ist ganz speziell, in dem es ist warm und es ist tropisch. Wir müssen nicht viel machen im Sinne von, wir können einen Garten haben, wir können Fruchtbäume haben. Sie haben damals selber Häuser gebaut, im Dschungel rein und haben gefischt und. Und dann haben sie auch natürlich Marihuana verkauft. Es gibt ganz berühmte Marihuana heisst Maui Waui und das ist weltberühmt geworden. Er war einer von diesen Pionieren, der Hanfpflanzen so gesetzt hat und verkauft hat.
Also für die alten Hippie-Freunde war er einerseits ein Anführer, eine charismatische Persönlichkeit, ein Leader. Er hat auch eine gewisse Faszination, die er auf andere Leute ausübt. Was ist es für Sie für eine Faszination, wo Ihr Vater auf andere Menschen kann ausüben?
Charisma. Und er ist, hat einen starken Willen. Zum Beispiel habe ich gehört, dass er in die Vulkan aufgegangen ist, in seine Höhle, hat dort 40 Tage fastet, LSD genommen und dann ist nach den 40 Tagen wieder runtergekommen und meditiert und alles. Und das hat andere natürlich extrem beeindruckt, Männer und Frauen. Und das ist seine Suche nach Erleuchtung, die ihm sehr führt im Leben. Und alles andere ist weniger wichtig als das.
Das wäre jetzt so eher die romantische Aspekt von diesem Leben. Man könnte das auch ganz unromantisch formulieren. Man könnte ihn einfach als Drogendealer bezeichnen. Würden Sie sich jetzt da wehren?
Ich muss mich nicht wehren. Er würde sich sicher wehren.
Er würde sich wehren. Aber er ist mit dem Gesetz immer wieder in Konflikt gekommen. Das ist ja, das liegt auf der Hand in den USA. Oder die USA und auch Hawaii sind ja keine rechtsfreien Zonen schon damals nicht gewesen, wo ihr Vater Drogen hergestellt hat, verkauft hat.
Gut, er ist seinen Weg gegangen. Er war im Militär gewesen. Das ist ganz eine besondere Biografie, was er hat. Er ist eigentlich im Militär gegangen. Und das ist während dem Vietnamkrieg. Und dann hat er eine Pause gehabt, in so einem Urlaub in Mexiko, und dort hat er zuerst mal LSD genommen. Und hat gemerkt, okay, Militär ist nicht für mich. Dann ist er zurückgekommen und zum Psychiater gegangen und gesagt, ich bin schizophren. Ich habe LSD genommen, ich bin jetzt schizophren, ich kann nicht mehr im Krieg, ich kann nicht mehr mitmachen beim Militär. Und dann nachher ist er zurück nach Mexiko gegangen und ist dann im Gefängnis gelandet, wegen der Drogen. Und dann hat seine Vater die Möglichkeit gehabt, durch eine bekannte, wichtige Person in Mexiko, ihm dann nach ein halbes Jahr erst wieder rauszuholen. Mhm. Und dann ist er nachher nach Maui gegangen.
Sie haben vorher den Moment beschrieben, wo er bei der Filmpremiere in Neo neben ihnen gesessen ist und ihnen auch dankbar war, dass sie ein Bild von ihm oder ein echtes oder ein authentisches Bild von ihm in diesem Film zeichnet. Trotzdem, wie hat er grundsätzlich noch auf den Film reagiert? Eben, ich habe vorher gesagt, er kommt nicht allzu gut weg. Aber man könnte auch sagen, es könnte ihn in Probleme bringen. Er könnte mit einem Gesetz in Konflikt kommen, mit gewissen Sachen, die man in diesem Film auch sieht. Wie glücklich ist er damit, dass es den Film gibt?
Ich glaube, er hat sich wahrscheinlich anders vorgestellt. Er hat sich natürlich sehr gern auf der grossen Leinwand gesehen, sich selber gesehen von der Leinwand. Er ist aber doch nicht so glücklich mit dem Resultat, was so kritisch ist. Und ihm wäre lieber gewesen, wenn er am Anfang das abgehandelt hätte und dann die nächsten 85 Minuten um ihn gegangen wäre und wie super das er ist.
Als er in die Schweiz kam, für die Filmpremiere, hat er auch bei ihnen gelebt, in der Wohnung bei ihnen in Luzern. Er ist ja auch der Grossvater von ihren Kindern, von ihren drei Kindern. Wie haben denn die auf ihre Verlorenung und auftauchte Grossvater reagiert?
Sie hat ihn gern kennengelernt, sehr gern. Und ich glaube, er hat seine Enkelkinder auch. Was für ihn faszinierend war und spannend war, ist dann, wie fest gleicht sind die Gene weitergegeben. Seine Gene haben sie sich weiterentwickelt bei seinem Enkelkind. Und nachher war ist nicht viel Interesse rum. So hat er gesehen, wie stark sie sind. Hat, könnte er sagen, Labelle-Gene. Oder wie hübsch das sie aussieht. Und sagen, Labelle-Gene. Dass er sich selber sieht in seinem Enkelkind. Und auch bei mir, seine Lob für mich, ist auch meistens, sagt er, ich sehe das auch, dass du die gute Gene hast. Mhm. Er ist eigentlich stolz auf sich, was er gut gemacht hat.
Würde jetzt ihre drei Kinder, also seine Grosskinder, in die Obhut geben? Also würde jetzt nicht ein Kind hüten?
Ja, er würde sicher Kind hüten.
Ja, würde sie ihm ein Kind geben?
Aha, würde ich? Das ist eine schwierige Frage. Er würde sicher machen. Ich wäre wahrscheinlich ein bisschen misstrauisch. Natürlich wegen dem Kiefen und wegen den Drogen. Und es ist sehr präsent. Es ist nicht irgendetwas, das er macht, eines am Tag, am Morgen. Es ist in Viertelstunde, 20 Minuten, 30 Minuten Ablauf.
Ritual.
Ja, genau. Das heisst, wie jemand, wer Zigaretten raucht, den ganzen Tag lang raucht er auch, kieft er auch. Und ich habe ganz klare Abmachungen mit ihm müssen machen, wenn und wo, dass er darf kiefen. Kind zum Beispiel, habe ich nicht wollen, dass sie dort sind, in der Wohnung rein. Und das ist mir dann sehr wichtig gewesen. Und das sieht er dann auch nicht. Er natürlich sieht das anders. Für ihn ist es etwas Positives und ich habe es einfach anders wollen. Und natürlich ist es dann ein Problem, wenn er die Kinder dann hüten.
Wir haben sehr viel über ihren Vater geredet. Das ist halt auch der, quasi der Hauptdarsteller von ihrem Film. Über ihre Mutter haben wir noch nicht geredet, die im Film natürlich auch vorkommt. Sie hat sich vor Jahren schon von ihrem Vater getrennt, lebt in den USA. Was hat sie zum Film gesagt?
Ich glaube, für meine Mutter ist es nicht so ein einfacher Film. Auch. Sie sieht sich dann selber und auch die Lebenssituationen, wo sie früher gelebt haben und sie hat sich ganz fest verabschiedet von dem Leben, das sie früher hatte auf Maui. Und das war auch durch bei meiner Mutter eine Konfrontation gewesen, in die Gesellschaft wieder gesehen, wo sie dann dabei war. Wo sie lebt jetzt ganz ein bürgerliches Leben in Detroit, hat einen neuen Mann und hat sich versucht zu distanzieren von dem.
Das Aber Sie haben vorhin gesagt, es ist nicht so glücklich, dass es den Film gibt. Wieso?
Meine Mutter? Mhm. Nein. Sie findet es gut. Sie findet den Film gut. Es ist einfach, für sie ist es schwierig, das wieder mal gesehen, was es dann war für ein Leben. Die anderen Figuren hat sie auch alle kennt, Nebenfiguren hat sie dann alle kennt im Film. Und das war nicht so einfach gewesen. Was ist dann weitergegangen?
Und also so quasi auch nicht ganz einfach für sie, die Vergangenheit, dass die nun mal kommt. Es hat ja auch drei Ex-Beziehungen gegeben. Dort haben sie sich das eigentlich auch schon mal überlegt, dass es eigentlich fast ein Zufall ist, dass ihr Vater auch wirklich ihr Vater ist, dass es auch ein anderer hätte können sein. Weil man hat ja auch die freie Liebe in aller Konsequenz ausgelebt.
Auf jeden Fall, ja. Weil ich meinen Vater so gleiche, bin ich überzeugt, dass
es der Vater ist.
Dass mein Vater ist. Aber natürlich, auf die Suche habe ich mich dann auch die Frage gestellt, es hätte gerade jemand anderes sein können. Und das relativiert wieder die Suche nach deinem eigenen Vater, wenn du denkst, eigentlich hätte es jemand anderes sein können. Und warum ist mir die Suche so wichtig? Aber in dieser Zeit ist es dann ein Teil von der Gesellschaft gewesen. Sehr frei gewesen. Und das war nicht einfach für alle, glaube ich.
Sie haben vorher gesagt, Ihre Mutter die lebt heute ein sehr bürgerliches Leben. Mich würde es noch wundern, wie Sie denn das haben? Also in welcher Art und Weise sich der Lebensstil, der freie Lebensstil von Ihren Eltern, mindestens am Anfang, vor allem von Ihrem Vater, auf Ihre eigenen Lebensvorstellungen ausgewirkt hat? Also sind Sie ein konservativerer Mensch geworden, weil Sie Ihre Eltern so wilde Hippies gewesen sind?
Ich denke nicht, nein. Ich bin vielleicht ein bisschen kritischer. Mich selber gegenüber auch. Die Wechsel von Maui nach Detroit war für mich dann auch eine Möglichkeit für die Ausbildung. Und die Ausbildung schätze ich, die ich gemacht habe. Und dass meine Mutter hat gefunden, okay, jetzt muss ich Geld verdienen, dass ich ein Kind erziehe. Und das schätze ich auch bei meiner Mutter, dass sie das gemacht hat. Aber es muss so schwarz-weiß sein, denke ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich konservativ bin, weil meine Eltern frei gewesen sind. Mhm. Ich glaube, die Freiheit suchen alle. Ich auch. Und es ist vielleicht einfach nicht so schwarz-weiß, zum sagen, das ist frei, das ist nicht frei.
Also Sie haben einfach auch Mühe mit so Begriffen wie die Ideen von der 68er, von den Hippies sind gescheitert, das sind Sachen, die man immer wieder liest. Allerdings muss man gleich auch sagen, zu einem grossen Teil steckt in Ihrem Film auch eine Anklage oder er zeigt einfach eine Rücksichtslosigkeit, die im Freiheitsdrang von den Hippies von der 68er steckt. Ist das auch ein Ziel gewesen von Ihnen, wo Sie den Film gemacht haben?
Ich würde nicht sagen, dass es ein Ziel war. Ich würde sagen, es ist daraus rausgekommen. Für mich. Weil ich bin dort hingegangen und ich wollte ganz offen sein. Ich habe gewusst, ich habe meine eigene Vergangenheit mit dem. Aber ich wollte auch daraus hören, was sie für Gründe haben oder was sie für Ideen haben. Und ich finde, die 68er, so die Hippies, sie haben wirklich etwas extrem geleistet. Wenn sie das gemacht haben, hat es noch nicht gegeben. Sie sind wirklich mutig gewesen, muss ich sagen. Und der Mut schätze ich, finde ich ganz toll. Die sind aber dann sehr egoistisch gewesen. Und das ist dann problematisch geworden, vor allem bei meinem Fall und auch bei anderen Fällen, von die Verantwortung, die Frage von Verantwortung. Wie viel Verantwortung müssten wir haben? Wie frei können wir sein, ohne Verantwortung zu sein? Inwieweit, dass die Freiheit von jemand anderem dann wegnimmt? Mhm. Ich glaube, die sind für mich die Frage gewesen, auch im Film.
Und die hat auch niemand können beantworten. Das war ja nur bezeichnend gewesen. Also wenn sie haben, es gibt einen Moment in dem Film, wo sie einem von den ehemaligen Hippies die Frage stellen, wie verhalten sich Freiheit und Verantwortung gegenüber? Und das ist eine Frage gewesen, die ihnen niemand können beantworten.
Ich glaube, es ist eine Frage, die sie sich nie überlegt haben. Es ist eine Frage, die sie sich nie gestellt haben, auch. Denke ich. Es ist wie zum ersten Mal, dass sie überhaupt die Zusammenhang gehört zwischen Freiheit und Verantwortung. Und ich finde es ganz eine wichtige Frage.
Sie tragen heute selber Verantwortung als Vater von drei Kindern. Sie leben in Luzern. Auf welchen Weg der Kaleo Labelle von Hawaii über Detroit in Zentralschweiz gekommen ist, dort gelandet ist, über das reden wir hier im Fokus nach meinem nächsten Musikwunsch. Auch das ist eine Band, die in ihrem neuen Film vorkommt, beim Soundtrack mitgewirkt hat, Castagnettes.
Es ist mir sehr wichtig, mit zwei Musikern zusammenzuarbeiten, die zwei verschiedene Pole setzt im Film. Dramaturgisch und auch emotional. Und Ray ist vom Castanets ist dann auch sehr dunkel und auch hat eine ganz andere emotionale Seite wie der Sufjan Stevens. Und das ist mir dann sehr wichtig gewesen.
It's 3 days and 4 nights to go. And I won't be with you anymore. 4 nights like this to go. And the trees like a freeway with that wind. The devil howling silent again. And the chill of that sheet on your skin.
Castanets im Fokus hier auf der RS3 auf Wunsch von Kaleo Labelle. Geboren ist er in Hawaii in einer Hippie-Siedlung. Via USA ist er in der Schweiz gelandet. Ein filmreife Familiengeschichte, würde ich da mal sagen, die jetzt auch verfilmt worden ist, und zwar in einer sehr persönlichen Art. Der Kaleo hat seinen eigenen Vater, einen Hippie-Guru, mit diesen unangenehmen Fragen konfrontiert, die er immer verdrängt hat. Bevor jetzt der Film in den Kinos anläuft, Kaleo Labelle, hat der Film auch schon diverse Preise gewonnen. Was hat er sonst noch gebracht für Sie?
Persönlich weiterzukommen in der Geschichte, wo ich war. Und es ist mir dann sehr wichtig gewesen, auch, dass den Film zu machen. Es ist nicht darum gegangen, dass ich meine Familientherapie vor der Kamera mache. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Themen in dem Film sind nicht nur meine Themen, aber sind auch für ein breiteres Publikum interessant. Und natürlich aus dem Film bin ich dann weitergekommen. Aber die Motivation, den Film zu machen, ist nicht die Therapie zu machen, sozusagen.
Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt Leute, die verarbeiten ihre familiären Probleme beim Psychiater. Sie haben zu einem Teil das doch auch mit dem Film gemacht. Wie ist denn das jetzt für Sie, so viel Persönliches in der Öffentlichkeit auszutragen, auch jetzt mit mir beispielsweise so über Intimes aus Ihrer Familie zu reden?
Es ist mir sehr wichtig, sie können trennen zwischen das Persönliche und das Private. Es gibt auch Sachen, die nicht im Film sind, zum Beispiel, wo ich würde
also
sagen...
Also die Unterscheidung sehe ich jetzt nicht ganz, das Persönliche und das Private zu trennen.
Also das Persönliche ist etwas, wo ich finde, für die Zuschauer interessant sind. Das Private sind Sachen, wo der Zuschauer keine Möglichkeit hat, das zu verstehen, wo es einfach um das private Leben geht. Und ich finde es eine wichtige Entscheidung. Sie sind natürlich manchmal sehr nah zusammen und schwierig zu unterscheiden. Aber ich finde es ganz wichtig, bei diesem Film, bei so einem persönlichen Film, so können versuchen zu unterscheiden, auch beim Machen und beim Drehen und dann auch beim Schneiden. Die Frage kommt immer wieder vor, ist das jetzt persönlich, ist das jetzt privat geworden? Oder ist das persönlich, wo der Zuschauer kann sich dann mit der Geschichte weiterkommen und sich vielleicht identifizieren sogar in der Geschichte?
Aber gleich nochmal, die Psychohygiene, wo ich jetzt, oder ja, wenn man es so sagen wo Sie mit dem Projekt doch auch ein bisschen weit machen, also das haben Sie mindestens mir im Telefongespräch vorher auch bestätigt, also es ist ja die Verarbeitung von Ihrer Familiengeschichte, ist denn die vor allem während der Aufnahme passiert, also während der Gespräche mit Ihrem Vater, oder passiert sie auch jetzt, wo der Film quasi an die Öffentlichkeit kommt, wo er in Kinos kommt, wo man darüber redet?
Es passiert bei jedem Gespräch, das ich führe über den Film und auch über die Verhältnisse zu meinem Vater natürlich. Vielleicht viel mehr als beim Drehen selber oder beim Schnitt. Es ist jedes Mal, wenn ich den Film sehe, sehe ich etwas Neues oder sehe ich eine Situation wieder, wo mir weiterbringt, sozusagen in dem Beziehung. Leider ist es nur auf einer Seite, wo das passiert. Er ist jetzt, mein Vater ist noch in Portland oder wieder in Portland. Ich habe ihn seit letzten 8 Monaten nicht mehr gesehen und auch keinen Kontakt mehr gehabt. Also wie geht das bei ihm ab? Das weiß ich leider nicht. So, ich würde gerne mal die Möglichkeit haben, mit ihm über das reden. Nicht einen zweiten Film darüber drehen, aber darüber machen. Aber natürlich entsteht hoffentlich eine Beziehung.
Es ist nicht ein typisch schweizerischer Film, das kann man glaube ich so sagen. Er ist auch auf Englisch quasi geführt. Also die Gespräche finden selbstverständlich auf Englisch statt, weil Ihr Vater ja nicht Deutsch kann. Es ist mit deutschen Untertiteln. Sie allerdings, Sie leben in Luzern, die Schweiz. Die kommt nicht vor im Film. Es nimmt uns natürlich alle Wunder, wie hat es denn Sie als Kosmopolitin in die tiefe Innerschweiz verschlagen?
ich wohne gerne in der Schweiz. Es ist sehr schön, natürlich.
Aber wie ist es dazu gekommen, dass Sie da gelandet
ja,
sind?
Ja, es hat damals ein Festival gehabt, heisst Viper.
Das Filmfestival?
Genau, das gibt es leider nicht mehr. Und für den Viper bin ich in der Schweiz gekommen, nach Luzern. Und dort habe ich mich verliebt und bin ich dann wieder zurückgekommen, kurz danach.
Sie sind Vater von 3 Kindern, zwischen 5 und 9. Ja, als Vater versuchen Sie ja jetzt wahrscheinlich wie alle Väter nicht die gleichen Fehler zu machen, wie die eigenen Eltern in der Erziehung gemacht haben. Wie äußert sich das bei Ihnen?
Anwesenheit ist das Erste. Und dann da sein für meine Kinder und auch Interesse zeigen, für was sie macht. Und sie irgendwie versuchen, in meinem Leben auch involvieren. Das ist mir sehr wichtig, im Alltag. Mhm. Das
und auch
im Alltag sein.
Und Ihren Alltag, der besteht zu einem grossen Teil aus Filmproduktion.
Genau.
Sie sind im Moment an einem neuen ist wieder ein sehr persönlicher. «I fell in love with a girl». Was wird das für einen Film?
Das wird ein Film sein über Liebe, über Familie und auch die Komplexität von Liebe. Auf eine ganz positive Art eigentlich, wo ganz eine komplexe Seite von Beziehungen zeigt. Das möchte ich gern nachgehen und erzählen.
Ich finde es noch speziell, dass auch das wieder eben so ein sehr persönlicher Zugang ist, einen Film zu machen. Also, dass sie eigentlich von sich erzählen, wie es bei ihnen war. Haben sie selber eigentlich noch nie negative Erfahrungen gemacht, aufgrund von diesen Seelenstrips, die sie filmisch auch ein bisschen vorführen oder machen?
Für mich ist eine Herausforderung, das so zu machen, weil es sind eigentlich Themen, die ich sonst irgendwo anders suchen würde. Und dann merke ich bei mir selber, dass sie da sind im Alltag oder sie abwesend sind von meinem Alltag, wie bei meinem Vater. Und dann denke ich, okay, wenn ich das für jemand anderen verlängern würde, müsste ich dann auch für mich selber verlängern. Und dann, das finde ich eigentlich eine gute Herausforderung.
Challenge, ja.
Genau, danke. Als Filmemacher.
Zuerst kommt jetzt... Aber wie gesagt, ihre aktuelle Film in Kinos, Beyond This Place, ihre eigene Familiengeschichte, ab dem 9. Dezember in Zürich, in Luzern, in Langenthal, habe ich gerade gesehen, läuft er dann an. Später vielleicht noch in anderen Schweizer Studio-Kinos, oder wie sieht das aus?
Ja, hoffentlich läuft es dann in Basel und Bern auch. Es läuft über das Verleih. Und ich denke schon, die Idee ist, dass es ganz schweizerisch gezeigt wird.
Und später kommt er sicher auch noch als DVD und irgendwann dann auch noch im Schweizer Fernsehen.
Auf jeden Fall.
Beyond.
Schweizer Fernsehen hat auch dann co-produziert.
Beyond This Place. Das war der Fokus mit dem Kaleo Labelle. Wir hören auf dem letzten Musikwunsch von Ihnen, Andrew Bird. Was hören wir und warum?
Ja, Andrew Bird ist eine Neuentdeckung für mich. Habe ich entdeckt vor 2 Jahren und das war ein Moment gewesen, wenn mein ganzes Leben viel verändert hat. Es war der Abschluss von dem Film, der jetzt ins Kino kommt, Beyond This Place, und es war der neue Anfang für den jetzigen Film, der kommt. Fell in Love with a Girl in Beyond This Place leitet das gut ein.
Der Andrew Bird, letzter Musikwunsch von Kaleo Labelle. Weiter schönen Abend mit RS3 wünscht der Dominik Tiller.
Day forecast bring black tall rains and hellfire. While hand picked handed his kid gloves to the DMC. The Halliburton attaché cases are useless. While Scotch Guard Macintoshes shall be carbonized. Now they're offering views of exiting empires. Such breathtaking views of Scythian empires. Scythian empires. Horsemen of the Russian steppes. Scythian empires. Routed by Sumishnas, thwarted by the Thracians, Scythian Empire. approximation, sorted by position, a sitting empire. Kings of Macedonia, a sitting empire.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.